Manchmal erleben wir, wie geistliche Leiter scheitern oder abtreten müssen, und es scheint, als würde alles ins Wanken geraten. In 4. Mose 27 wird genau so ein Übergang beschrieben. Mose darf das gute Land nur sehen, aber nicht betreten, und Josua wird als sein Nachfolger eingesetzt. Gerade in dieser spannungsvollen Situation öffnet Gott einen Blick dafür, wie er sein Volk durch Menschen führt, ohne von deren Schwächen abhängig zu sein, und wie seine Ordnung darauf ausgerichtet ist, sein Volk sicher in das von ihm verheißene Erbe zu bringen. Moses, Ende, Strenge Gottes und doch eine reiche Ernte. Auf dem Gebirge Abarim steht Mose an einer eigentümlichen Schwelle. Vor ihm breitet sich das gute Land aus, das Ziel von 40 Jahren Wüstenweg, doch seine Füße werden es nie betreten. Gott sagt zu ihm, steige auf das Gebirge Abarim dort und sieh das Land, das ich den Söhnen Israel gegeben habe. Und wenn du es gesehen hast, dann wirst auch du zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist. In diesen Worten begegnen sich Strenge und Zärtlichkeit. Gott erinnert Mose an Meriba, an den Moment, in dem er den Felsen schlug statt zu reden und so Gott vor den Augen der Söhne Israel nicht als heilig erwies. Für einen Leiter, der so nahe an Gottes Herzen lebte, bleibt dieser Fehltritt nicht folgenlos. Gottes Heiligkeit ist kein verhandelbares Gut, selbst nicht für Mose. Zugleich bezeichnet Gott sein Ende nicht als bloßes Sterben, sondern als Versammeltwerden zu seinem Volk. Der züchtigt, liest auch die reife Frucht ein. Der Vers sagt nicht, dass Mose sterben werde, sondern dass er zusammengebracht werde. Dieses Zusammenbringen ist gewissermaßen mit einer Ernte vergleichbar. Mose war reif und sollte bald geerntet werden. Dieses Zusammenbringen, diese Ernte, markierte das Ende seines Lebens. In der Schrift fällt auf, dass Gottes Urteil über Mose zweigleisig verläuft. Die Konsequenz seines Ungehorsams bleibt bestehen, er führt das Volk nicht in das Land. Aber seine Berufung und sein Dienst werden nicht ausgelöscht. Später heißt es von Mose und Elia, sie seien mit Jesus auf dem Berg der Verklärung erschienen und redeten mit ihm, und sie sahen keinen Menschen, sondern Jesus allein. Der Mann, der in 4. Mose vor der Grenze stehen bleiben musste, erscheint in der Gegenwart des verherrlichten Christus im Vorausglanz des Reiches. Gott nimmt seinen Fehltritt ernst, aber er definiert Mose nicht durch sein Versagen, sondern durch seine Gnade und seine Verheißung. Der Ausgang seines Lebenswerks wirkt nach außen hin gebrochen, innerlich aber wird er wie eine reife Gabe in Gottes Scheune eingebracht. So entsteht ein nüchternes Bild geistlicher Leiterschaft. Kein Mensch, wie groß sein Auftrag auch sein mag, steht über Gottes heiligem Maßstab. Das schützt das Volk davor, Menschen zu vergöttern, und es schützt die Diener vor der Illusion, ihre Geschichte in eigener Regie schreiben zu können. Zugleich lässt Gott seine Freunde nicht einfach fallen, wenn sie straucheln. Er erzieht, er begrenzt, er korrigiert und er bewahrt die Frucht ihres Weges. In der Erinnerung Israels bleibt Mose der Knecht des Herrn, nicht der Mann, der versagt hat. Für uns öffnet sich damit ein weiter Raum, wir sollen Gottes Strenge ernst nehmen, ohne in Furcht zu erstarren, und wir dürfen seine Gnade erwarten, ohne leichtfertig zu werden. Wer so auf das Ende von Mose schaut, gewinnt Mut, den eigenen Weg ehrlich anzuschauen, mit Schuld, mit Korrekturen, aber auch mit der Gewissheit, dass Gott mehr an der Reife der Frucht interessiert ist als an einem makellosen äußeren Abschluss. Und der Herr sprach zu Mose, steige auf das Gebirge Abarim dort und sieh das Land, das ich den Söhnen Israel gegeben habe. Und wenn du es gesehen hast, dann wirst auch du zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist. Moses Ende bewahrt uns vor zwei Gefahren, vor der Verklärung von Leitern und vor der Verzweiflung über eigenes Versagen. Die Heiligkeit Gottes relativiert jeden menschlichen Glanz, kein geistlicher Erfolg, kein langer Dienstweg hebt die Notwendigkeit auf, Gottes Wort schlicht zu glauben und ihm Raum zu geben, sich als heilig zu erweisen. Gleichzeitig zeigt das Versammeltwerden Moses, dass Gott seine Diener nicht an ihrem letzten sichtbaren Schritt misst, sondern an dem, was seine Gnade in ihnen gewirkt hat. In Christus ist diese Spannung noch deutlicher aufgehoben, der eine vollkommene Knecht trägt unsere Fehltritte, damit unser Leben, trotz Brüchen und Grenzen, in Gottes Augen wie eine reife Ernte enden kann. Wer sich darin wiederfindet, darf lernen, die eigene Geschichte nicht selbst zu rechtfertigen, sondern sie Gott zu überlassen, in der Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit und im stillen Vertrauen, dass er auch aus einem unvollkommenen Weg eine kostbare Frucht für sein Reich gewinnt. Josua, ein Leiter im Geist, abhängig vom Hohenpriester. Unmittelbar nachdem Gott Mose den nahen Abschluss seines Weges vor Augen stellt, hören wir, was im Herzen dieses alten Dieners lebendig ist. Er sagt, der Herr, der Gott des Lebensgastes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her auszieht und vor ihnen her einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Mose sucht keine Hintertür zurück in das gute Land, er ringt nicht um sein eigenes Ansehen, er sorgt sich darum, dass das Volk nicht führungslos bleibt. Die Bitte verrät, wie er Leitung verstanden hat, nicht als Besitzstand, sondern als Hirtendienst um der Herde willen. Darauf antwortet Gott, indem er Josua erwählt, einen Mann, in dem der Geist ist, und Mose befiehlt, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Geistliche Leitung ist damit ausdrücklich an den Geist Gottes gebunden, nicht an bloße Erfahrung oder natürliche Begabung. Mose sagte zu Jehova, lass Jehova, den Gott der Geister alles Fleisches, einen Mann über die Gemeinde einsetzen, der vor ihnen auszieht und vor ihnen einzieht, der sie hinausführt und hineinbringt, damit die Gemeinde Jehovas nicht wie Schafe sei, die keinen Hirten haben. Mose dachte nicht an sich selbst oder daran, dass ihm das Recht versagt werden könnte, in das Land einzuziehen. Er war nicht jemand, der vorrangig um sein eigenes Wohl oder seine Lage besorgt war. Obwohl er schon sehr alt war, lag ihm das Volk Gottes am Herzen, er sah, dass es eines Hirten bedürfte. Doch Josua tritt nicht einfach in die völlige Stellung Moses ein. Über ihn heißt es, und er soll vor den Priester Eliasar treten, und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen, und auf dessen Befehl sollen sie einziehen. Der militärische und praktische Leiter muss unter den Hohenpriester treten, der vor Gott steht und den Rechtsspruch durch Urim und Thummim empfängt. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Gott entzerrt die Verantwortung, der Hohepriester trägt das Licht und das Urteil vor Gott, Josua setzt es um, und das Volk folgt dieser Anordnung. Die Botschaft ist klar, auch ein Mann im Geist bleibt abhängig von einem Dienst, der Gottes Wort im Licht seines Angesichts empfängt. Leitung wird nicht autonomer, sondern priesterlicher. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir darin eine tiefe Vorschattung. Christus ist der wahre Hohepriester, der durch die Himmel gegangen ist und mit unserem Schwachsein mitfühlt, so dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Derselbe Christus ist aber auch der wahre Josua, der viele Söhne zur Herrlichkeit führt und uns in das gute Land seiner Gegenwart hineinführt. Geistliche Leitung im neuen Bund bedeutet daher, unter diesem Hohepriester zu stehen. Wer leitet, tut es als einer, der selbstständig auf das priesterliche Reden Christi angewiesen ist, wer folgt, tut es nicht blind einem Menschen nach, sondern in der gemeinsamen Ausrichtung auf den, der als Hohepriester und Leiter in der Mitte seines Volkes lebt. So wächst eine Ordnung, in der der Geist wirklich Raum gewinnt, nicht durch starke Persönlichkeiten, sondern durch die demütige, hörende Abhängigkeit von Christus. Der Herr, der Gott des Lebensgastes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her auszieht und vor ihnen her einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Josua zeigt eine Form von Leitung, die sich nicht aus sich selbst legitimiert, sondern aus der Verbindung mit dem Hohenpriester. Übertragen auf die Gemeinde bedeutet das, keine Aufgabe, kein Amt, keine Verantwortung ist dazu gedacht, losgelöst vom priesterlichen Reden Christi ausgeübt zu werden. Der Weg des Leibes führt nicht über charismatische Einzelne, sondern über Menschen, in denen der Geist ist und die sich zugleich willig unter das Urteil Gottes stellen, das auf dem Herzen unseres Hohenpriesters ruht. Das entlastet und ermutigt zugleich, niemand muss aus eigener Kraft den Weg kennen, zugleich ist niemand so hochgestellt, dass er das Licht des Herrn nicht mehr nötig hätte. In dieser Spannung von Geistesgabe und priesterlicher Abhängigkeit wird Leitung zu einem Raum, in dem Christus selbst die Gemeinde in das gute Land seiner Gegenwart hineinführt und die Herde erfährt, dass sie letztlich nicht Menschen, sondern dem Hirten und Bischof ihrer Seelen anvertraut ist. Gottes theokratische Ordnung und unsere Nachfolge heute. Wenn Mose Josua die Hände auflegt und Eliasar als Hohepriester daneben steht, verdichtet sich vor Israel ein Bild von Gottes Ordnung. Und lege von deiner Würde auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Die Autorität Josuas ist abgeleitet, nicht selbst gemacht. Gleichzeitig ist klar, er darf nicht an Mose vorbeigehen und auch nicht am Priesteramt. Und Mose tat es, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eliasar und vor die ganze Gemeinde. Leiter, Hohepriester und Volk, alle stehen unter dem Befehl des Herrn. Gottes Regierung ist theokratisch, Gott selbst regiert, nicht eine Persönlichkeit, nicht die Mehrheit, nicht eine Tradition. Darin liegt Trost und Korrektur zugleich. Trost, weil Gott die Verantwortung für sein Volk nicht aus der Hand gibt. Korrektur, weil weder Führende noch Geführte sich absolut setzen dürfen. Als Gott sein Volk in die Wüste führte, redete er durch Mose mit ihnen, mit Mose sprach er von Angesicht zu Angesicht. Josua hingegen, der Nachfolger von Mose, sollte die Leitung nicht auf dieselbe Weise unmittelbar durch Gottes Reden erhalten wie Mose, sondern durch die Urim und die Tummim auf dem Brustschild, den der Priester Eliasar trug. Wenn Josua in Fragen über den Marsch des Volkes Führung brauchte, musste er zum Hohepriester gehen, der dann durch die Urim und die Tummim von Gott geleitet wurde. Dieses Muster kehrt in Israels Geschichte wieder. Nach dem Exil treten Josua, der Hohepriester, und Serubbabel, der Statthalter, gemeinsam hervor, um den Tempel aufzubauen. Gott spricht durch den Propheten Sacharja, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Die theokratische Ordnung bleibt, wird aber vertieft, Gott wirkt durch verschiedene Dienste, doch er bindet sie an seinen Geist und sein Reden. Im Neuen Testament wird diese Linie in die Gemeinde hineingezeichnet. Alle Gläubigen werden als ein heiliges Priestertum beschrieben, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus, und zugleich spricht Paulus von Gaben, durch die Christus seinen Leib baut. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Die theokratische Ordnung wird nicht abgeschafft, sondern in Christus vollendet, er ist das Haupt, der Hohepriester und der König, wir alle teilen auf unterschiedliche Weise an seinem Dienst. Darum ist für die Gemeinde heute entscheidend, dass sie ihr Vertrauen nicht an einzelne Träger von Verantwortung bindet, sondern an den, der durch diese Dienste spricht und handelt. Leitungswechsel, Umbrüche, Schwächen von Vorbildern verlieren ihren zerstörerischen Charakter, wenn klar bleibt, der Herr bleibt der Hirte seiner Herde, er sorgt dafür, dass sie nicht wie Schafe ohne Hirten bleibt. In einer solchen Sicht gewinnt die Nachfolge Ruhe. Man darf dankbar sein für Menschen, durch die Gott führt, und zugleich innerlich frei bleiben, weil kein Mensch das letzte Wort hat. Der Blick löst sich von Personen und verharrt bei dem, der unveränderlich derselbe ist. So wird die theokratische Ordnung nicht zu einem starren System, sondern zu einem Raum des Vertrauens. Gott ordnet die Dienste, Gott spricht durch sein Wort und seinen Geist, und Gott bringt sein Volk, trotz aller menschlichen Begrenzung, in das gute Land der Gemeinschaft mit ihm. Und lege von deiner Würde auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und Mose tat es, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eliasar und vor die ganze Gemeinde. Gottes theokratische Ordnung lädt die Gemeinde ein, tiefer zu vertrauen als bis zur nächstliegenden menschlichen Ebene. Wo deutlich bleibt, dass Christus als Hohepriester und Haupt in der Mitte steht, können Gaben und Dienste kommen und gehen, ohne dass die Hoffnung zerbricht. Leitende lernen, ihre Aufgabe als Teil einer größeren Ordnung zu verstehen, sie stehen nicht über dem Volk und nicht neben Christus, sondern unter seinem Wort und inmitten der Brüder und Schwestern. Die Gemeinde wiederum darf sich führen lassen, ohne Menschen absolut zu setzen. In dieser gegenseitigen Einordnung wächst ein Klima, in dem Gottes Reden Gewicht bekommt und der Geist Raum hat, den Weg zu markieren. So wird die Geschichte von Mose, Josua und Eliasar mehr als eine ferne Episode, sie wird zum stillen Zuspruch, dass Gott sich auch heute nicht aus der Verantwortung für seine Herde zurückzieht, sondern sie durch Christus und durch viele dienende Hände sicher in das Erbe seiner Verheißungen hineinführt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der treue Hirte und Hohepriester bist, der sein Volk auch dann sicher führt, wenn menschliche Leiter versagen oder abtreten. Richte unseren Blick weg von menschlicher Stärke und Schwäche hin zu dir, dem, der uns durch seinen Geist leitet und in das gute Land deiner Gegenwart bringt. Stärke alle, die in deinem Namen dienen, im Geist der Abhängigkeit von dir und in echter Demut, und bewahre deine Gemeinde in der Einheit unter deinem Haupt. Lass uns in den Veränderungen unseres Lebens und unserer Gemeinden deinen souveränen Plan erkennen und getrost weitergehen, weil du uns nicht verlässt und dein Werk vollendest. Amen.